Und die Forschung an der Thematik Muße, die erfolgt da fächerübergreifend. Die Namen der Projektbereiche, die sind ganz interessant. Die heißen Grenzen, Raum, Zeitlichkeit und Praktiken. Vielleicht können Sie noch genauer erklären, wie die Struktur des Sonderforschungsbereichs funktioniert und was es mit dieser Aufteilung auf sich hat.
Ja, sehr gerne. Also ein Sonderforschungsbereich muss sich immer irgendwie organisieren. Und bei uns ist es natürlich besonders wichtig und auch durchaus fordernd, weil wir eben eine sehr große Bandbreite an Fächern haben. Also das ist tatsächlich außergewöhnlich, vor allem wenn man bedenkt, dass der Sonderforschungsbereich, als wir vor 7 Jahren gestartet sind, und die Überlegungen gehen ja noch viel weiter zurück, im Kern zunächst ein eher geisteswissenschaftlich geprägter Sonderforschungsbereich war, der also Fächer, an die man zunächst mal eher denken würde, also wie Theologie, Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, Philosophie einbezogen hat, und haben dann tatsächlich für die zweite Laufzeit, in der wir jetzt gerade sind, dann unser Fächerspektrum radikal erweitert, kann man sagen. Also ich weiß nicht, ob es Sonderforschungsbereiche gibt, die also so ein breites Fächerspektrum haben. Also wir haben neben den genannten Fächern dann auch Anthropologie dabei, Ethnologie, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Medienkulturwissenschaft, Forstwissenschaft, Geografie, und wollen für die dritte Phase auch jetzt die Wirtschaftswissenschaften mit einbeziehen. Medizin und Psychologie und die Literaturwissenschaften sind natürlich ohnehin dabei und bleiben auch dabei.
Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, dass diese fächerübergreifende Forschung auch dazu da ist, diesem Begriff der Muße irgendwie auch gerecht zu werden. Das passt auch ganz gut zusammen mit dem, was da auf der Website steht. Also, dass ein wesentliches Kennzeichen von Muße ihr transgressiver Charakter ist und Muße auf spannungsreiche Art und Weise Gegensätze wie Arbeit und Freizeit, Beschleunigung und Entschleunigung, Tätigkeit und Untätigkeit überschreitet. Da wollte ich noch mal gern einhaken und fragen, was ist genau damit gemeint, und vielleicht haben Sie dafür auch ein Beispiel, um dann noch mal mehr in die Tiefe zu gehen.
Ja, also zunächst mal ist das mit Muße keine einfache Sache. Das muss man vorausschicken. Und wenn wir mit Begrifflichkeiten arbeiten, so ist das wirklich der Versuch, auch eine gemeinsame Definition zu finden über unseren Forschungsgegenstand und eben auch die Bedeutung des Forschungsgegenstandes zu beschreiben. Und auf den ersten Blick meint man, mit Muße ist ohnehin alles klar. Salopp gesagt, jeder will sie, keiner hat sie. Ja, aber das trägt natürlich nicht ein Forschungsprogramm. Warum Definitionen über unser Feld so wichtig sind, kann man allein schon daraus erkennen, dass das Wort Muße, genauso wie das lateinische Otium, das wir auch in unserer Publikationsreihe als Titel haben, dass das ja Begrifflichkeiten sind, die A in den jeweiligen Sprachen, sprich also im Deutschen oder im Lateinischen, überhaupt nicht eindeutig definiert sind, die ja auch eine diachrone Entwicklung haben, eine Sprachgeschichte haben mit Bedeutungswandel, eine große Bandbreite. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir gerade, wenn wir in fremdsprachigen Philologien oder in anderen Kulturkreisen arbeiten, dass es eine wirklich adäquate Semantik von Muße, ein Lexem, dass genau diese Semantik, von dem wir meinen, dass das eben im Deutschen die Muße bedeutet, dass es das überhaupt nicht gibt. Also das Problem haben Sie ja schon im Englischen. Was bedeutet eigentlich, Sie können ja mal das Spiel machen, wenn Sie mit Übersetzungsprogrammen, Sie geben Muße ein, Sie kriegen dann Idleness oder Leisure. Und wenn Sie das dann rückübersetzen, dann kommt bei Idleness Müßiggang, Faulheit, ja, und bei Leisure Freizeit. Also beides ist sozusagen nach unserer Vorstellung natürlich etwas, was nicht genuin mit Muße zu tun hat. Also Sie sehen an einem so einfachen Experiment schon, wie schwierig das ist. Oder in meinem Bereich im Russischen gibt es keine Begrifflichkeit, die tatsächlich das bedeuten würde, vom Wort her, von der Wortsemantik her, was wir unter Muße verstehen. Trotzdem gibt es das Phänomen natürlich, ja. Und genau das ist unsere Aufgabe, das herauszuarbeiten. Was bedeutet, wie wird dieser Zustand, den wir als Muße langläufig bezeichnen oder der schon seit große Tradition seit der Antike hat, wie manifestiert sich das allein schon sprachlich, aber nicht nur sprachlich, sondern auch eben in der Praxis?
Die Muße ist der, also für mich zumindest erstmal ein eher positiv konnotierterer Begriff, jetzt ganz im Gegensatz zu Faulheit. Und trotzdem werden die ja auch oft gleichgestellt, Muße und Faulheit. Ich habe mich gefragt, würden Sie sagen, was oder können Sie sagen, was Muße und Faulheit vielleicht gemein haben, was sie unterscheidet?
Sie haben jetzt einen Gegensatz aufgetan, der auch diesen Gegensatz kann man so machen. Man kann natürlich, um die Sache noch ein bisschen schwieriger zu machen, nicht Muße und Faulheit gegenüberstellen, zu dem werde ich aber trotzdem gleich was sagen, sondern man kann, was naheliegender wäre, Muße und Müßiggang gegenüberstellen. Beide Begrifflichkeiten gehen ja auf dieselbe Wurzel zurück. Im Mittelhochdeutschen kann man das sehr schön nachvollziehen. Aber die Frage, die Sie stellen, ist außerordentlich wichtig, nämlich die Frage des Verhältnisses von Muße zu Faulheit. Denn das bringt uns ein bisschen an den Kern eigentlich der Problematik. Ich will das zunächst an einem Beispiel festmachen, das wir, glaube ich, alle aus unserer Lebensrealität kennen, wenn man vielleicht mit pubertierenden Kindern in seiner Familie zu tun hat und auf die Palme getrieben wird, weil der Junge einen halben oder ganzen Tag im Bett liegt und wir das eigentlich so intuitiv nur als Faulheit bezeichnen können und Stinkfaulheit. Und wenn man dann entnervt fragt, was machst du bitte, dann bekommt man in der Regel die Antwort, ich chille. Und da sind wir jetzt eigentlich bei einer natürlich völlig anderen Begrifflichkeit, die vielleicht so eine jugendsprachliche Umschreibung auch von dem ist, was man auch als Muße sehen könnte. Aber das Kernproblem ist, wer definiert eigentlich, wo Muße aufhört, wo Faulheit beginnt, vice versa. Das heißt, das sind eminent wichtige Fragen, die in die Definitionshoheit auch gehen und damit natürlich auch in gewisser Weise gesellschaftlich relevant sind, das auch mit Machtstrukturen zu tun hat, mit gesellschaftlicher Ordnung. Denn allein wenn man jetzt in die Antike schauen würde, zu Aristoteles oder auch in die lateinische Tradition, so ist eigentlich ja völlig klar, dass Mußefähigkeit auch sozial, eine soziale Kennzeichnung hat. Also Sklaven sind nicht mußefähig, a priori nicht mußefähig, sondern das ist eben eine andere Schicht, eine privilegierte Schicht. Und damit sind wir bei sehr wichtigen Fragen. Und wenn ich jetzt nochmal auf Muße und Faulheit zurückkomme, so können Sie das im Grunde schon die Problematik schon bei Marx und seinem Umkreis sehen. Marx verwendet sehr sparsam übrigens, aber vom Sinn her beschäftigt er sich sehr intensiv mit der Frage von Muße auseinander. Sein Schwiegersohn schreibt einen Text, mit dem er sehr provoziert. Paul Lafargue spricht vom Recht auf Faulheit. Ja, nicht vom Recht auf Arbeit, sondern hat eine programmatische Schrift zum Recht auf Faulheit. Und einer der wichtigsten Künstler der frühen Sowjetunion, Kasimir Malevich, schreibt eine programmatische Schrift Faulheit als tatsächliche Wahrheit des Menschen. Da sind die Grenzen zur Muße außerordentlich fließend in diesen Schriften. Und gleichzeitig werden große Fässer aufgetan, nämlich die Frage des Verhältnisses von Arbeit zu Muße, von Arbeit zu Freiheit und von Arbeit zu Freizeit, ja, oder eben von Muße zu Faulheit. Oder ein anderes Beispiel aus meinem Fach, der berühmte Roman Ablomow von Gantscharow. Also ein Held, der, wenn ich jetzt eine sehr einseitige Interpretation mache, dessen Lebensform und Lebensziel darin besteht, möglichst lang im Bett zu bleiben. Also das ist, glaube ich, die längste Aufstehszene in der Weltliteratur. Über 200 Seiten wird einfach beschrieben, dass der Mensch nicht aus dem Bett kommt. Ja? Da kann man jetzt sagen, das ist die Faulheit par excellence. Aber so einfach ist es nicht, denn gleichzeitig hat dieser Ablomow zumindest stellenweise ein sehr reiches Innenleben. Er fantasiert, er geht vielleicht schon in Richtung eines poetischen Menschen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gab es in der Psychiatrie ein Krankheitsbild, das hieß das Ablomow-Syndrom, also Menschen, die so nicht mehr fähig sind zu einer Tätigkeit. Und dann gibt es wieder in Berlin, habe ich mir sagen lassen, gab es oder gibt es noch ein Ablomow-Café, ja, das also sozusagen zur Muße, zum Nichtstun einlädt. Also allein an so ganz kleinen Beispielen sieht man, wie schillernd auch die Übergänge sind und dass man mit Dichotomien und nicht unbedingt weiterkommt, obwohl gerade diese Dichotomien in ihrer Spannung natürlich viele Fragen stellen.
Sie haben jetzt gerade schon Marx aufgegriffen und auch die marxistische Theorie und auch die Begriffe Arbeit und Freizeit. Da möchte ich gleich mit Ihnen drauf schauen, wenn wir näher auf das Teilprojekt gucken, was Sie leiten. Vorher noch wollte ich noch einmal kurz einen kleinen Dreh zurückmachen und nochmal auf den Sonderforschungsbereich schauen. Und zwar fragen, welche Rolle, das ist natürlich jetzt auch eine sehr große Frage, ich formuliere sie einfach mal groß und wir gucken, was passiert. Welche Rolle spielt denn die Muße momentan in unserer Gesellschaft und was leitet sich konkret daraus ab für die Arbeit des Sonderforschungsbereichs Muße?
Also wir haben, als wir den Sonderforschungsbereich begonnen, geplant haben, das ist ja ein sehr langer, auch schwieriger und fordernder, diskursiver Prozess, haben wir im versucht wirklich uns klar zu machen, was sind Fragen, die die Gesellschaft allgemein bewegt, aber was sind auch Fragen, die uns persönlich bewegen. Und da sind wir eigentlich relativ bald auf, und das ist ja auch nicht sehr erstaunlich, auf das allzeit präsente Beschleunigungsparadigma gekommen, dem die moderne Gesellschaft ausgesetzt ist, das Ganze nochmal verschärft durch Digitalisierung, ständige Erreichbarkeit und so weiter. Also das ist nichts Neues, was ich sage, da gibt es viele Untersuchungen und kluge Bücher drüber. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch, allein wenn man den Buchmarkt anschaut, einen großen Gegendiskurs, der sich unter Buchtiteln, die entweder schon Muße im Titel führen oder ganz große Konjunktur, sowas wie Achtsamkeit, ja, Entspannung, Erholung sind Schlagwörter, richtiges Leben ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Und dann haben wir ganz konkrete Angebote von Institutionen, die Rückzug anbieten, die gestressten Managern Entspannungsübungen lehren und so weiter, wo wir dann eben gemerkt haben, es gibt hier tatsächlich einen großen Gegendiskurs in der Gesellschaft, der sich ja bis zu Diskussionen, und das wird bei uns ein Forschungsprojekt, ein sehr wichtiges Forschungsprojekt in der dritten Phase sein, bis zu Diskussionen eben und zum bedingungslosen Grundeinkommen zieht. Nämlich die Frage, werden dann alle Menschen faul oder haben sie Muße? Ja, also das sind ganz aktuelle Überlegungen, die uns getrieben haben und immer noch treiben, als wir dieses Thema begonnen haben und jetzt auch wirklich in unseren Forschungen mittendrin sind.